Ein herzliches Hallo, ist wieder der Podcast Kultkicker. Hier ist Olli Ditschko und wir haben heute eine Premiere, denn zum ersten Mal bei Kultkicker haben wir einen Schiedsrichter, nämlich Robert Hartmann.
Robert, schön, dass du dir Zeit nimmst, bevor wir mal richtig in deine Vita gehen wollen und über das Schiedsrichterwesen ein bisschen sprechen möchten. Möchte ich gerne mal aktuell sein. Wie verarbeitest du ein Spiel vom Wochenende, wo du im Nachhinein oft auch in Zeitungen genannt wirst, weil das Spiel ja ein bisschen auch, was die Entscheidung angeht, nicht so leicht für den Schiedsrichter war? Ich spreche von Eintracht Frankfurt Werder Bremen.
Ja, also hast du absolut recht. Definitiv kein leichtes Spiel für mich als Schiedsrichter. Komischerweise, oder was es nicht so oft gibt, eigentlich gar nicht so über die 90 Minuten, weil das Spiel eigentlich von den Spielern, und das soll jetzt nicht harmlos klingen, wenn ich das so sage, trotz zweier Feldverweise eigentlich fair geführt wurde und auf dem Platz eigentlich eine faire Stimmung auch mitgeherrscht hat, sondern ein Spiel, das sehr, sehr stark von den Einzelszenen mit abhängig war. Und jetzt mal unabhängig von dem Spiel, du fährst als Schiedsrichter nie zufrieden nach Hause, wenn du zwei Entscheidungen erst über den Videoassistenten richtig machen konntest. Also da muss man auch nochmal noch ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja manche Szenen, die kannst du einfach nicht auflösen. Aber der Anspruch ist es zunächst schon mal, immer die richtige Entscheidung auf dem Feld zu treffen und nicht über den Videoassistenten zu treffen. Und wenn das nicht gelingt, dann bist du als Schiedsrichter nicht zufrieden. Völlig unabhängig davon, ob am Schluss dann die richtige Entscheidung steht oder nicht. Und wenn man mit einem unzufriedenen Gefühl nach Hause kommt, dann ja, dauert es auch ein bisschen, bis man das verarbeitet hat. Da schläft man dann nicht nur eine Nacht drüber, sondern braucht vielleicht auch noch eine zweite oder auch nochmal eine dritte Nacht. Aber was wichtig ist, als Schiedsrichter gehört das mit dazu. Also es gibt für Schiedsrichter oder für Sportler, glaube ich, allgemein, das ist bei Fußballern nicht anders, bei Schiedsrichtern vielleicht noch ein bisschen extremer. Es gibt nicht nur Sonnenschein, sondern es gibt auch mal Phasen, wo man durch muss, wenn man Entscheidungen trifft, dass man daneben liegt. Und dann braucht man Menschen in seinem Umfeld, mit denen man das fachlich aufarbeiten kann. Und das habe ich unter anderem heute schon gemacht mit unter anderem dem Coach, der mit im Stadion war, mit dem Helmut Fleischer, haben wir da unter anderem schon eine knappe Stunde zusammen telefoniert. Und ich bin so ein Mensch, den Fehler extrem nerven, aber der dann auch immer ab einem bestimmten Zeitpunkt versucht, mit Fehlern so umzugehen, dass sie nicht dann noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal mit passieren, sondern sich dann immer vorstellt, okay, warum ist der Fehler passiert? Was hätte man anders machen können? Und sich dann auch nochmal so ein bisschen reindenken, wenn ich das nächste Mal in so einer Situation bin, wie werde ich dann reagieren, damit es richtig ist, um am Ende, das klingt jetzt blöd, aber um am Ende mit einem positiven Gefühl aus dem Fehler mit rauszugehen. Und wie gesagt, das geht nicht immer sofort, da braucht man ein paar Tage Abstand, damit man das auch in Ruhe verarbeiten kann. Aber in dem Prozess bin ich jetzt gerade drin, werde auch morgen im Laufe des Tages nochmal ein oder zwei Telefonate mitführen. Und dann muss man aber irgendwann auch einen Haken dran machen, weil dann geht's wieder weiter. Das Karussell der Zirkus Bundesliga geht weiter und am nächsten Wochenende geht's wieder bei Null los.
Ich bin ja jetzt ja nicht dein Verteidiger, aber du hast ja mit bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen gefällt. Wir können das jetzt hier nicht im Podcast zeigen. Du hast Entscheidungen gefällt. Es ging damals da um gelbe Karte statt eine rote Karte, aber du kannst ja auch nicht alles sehen. Und dann gibt es ja diese Hilfsmittel. Und die haben dir geholfen. Da ist ja doch gar nichts gegen zu sagen.
Mir ist grundsätzlich nichts dagegen zu sagen. Wichtig ist, dass am Ende dann die richtige Entscheidung steht. Und das war ja bei beiden Platzverweisen definitiv der Fall. Nichtsdestotrotz ist es einfach der Anspruch an uns Schiedsrichter. Wir wollen es auf dem Platz richtig machen. Und natürlich, wenn wir es dann nicht richtig gemacht haben, dann haben wir dieses Hilfsmittel VAR. Das hat am Freitag zweimal super funktioniert. Da hat die Zusammenarbeit gut funktioniert und trotzdem gehst du nicht mit einem guten Gefühl nach Hause, wenn du dich zweimal korrigieren musstest. weil du es eben auf Anhieb richtig machen willst. Das ist so der Anspruch, der in jedem von uns mit drin ist. Und dass für dieses Richtigmachen natürlich immer auch an ein gewisses Glück dazu gehört. Du weißt es selber, der Bundesliga-Fußball ist so schnell geworden, dass du einen Kontakt eben richtig mit wahrnimmst, dass du den richtigen Winkel zum Vergehen hast, dass du vielleicht, wenn du Glück hast, von außen nochmal den richtigen Input mitbekommst. Da spielen so viele Parameter eine Rolle, die wir heute auch schon aufgearbeitet haben, wo wir auch die nächsten Tage nochmal im Team drüber sprechen werden. Aber da geht es jetzt auch gar nicht darum, irgendwas aufs Team abzuwälzen. Ich bin verantwortlich und ich möchte es auf Anhieb richtig machen. Es hat nicht funktioniert, deswegen muss man sich Gedanken machen. Was wir Gott sei Dank nicht aufarbeiten müssen, ist die Zusammenarbeit mit dem Videoassistenten, weil die hat perfekt funktioniert.
Man hat natürlich, wenn man dann Spiel leitet, einen Qualitätsanspruch an sich, an das Team. Aber der Hang zum Perfektionismus, dass du immer in der Sekunde immer die richtige Entscheidung fällst, stört ihn nicht, weil du hast es ja wunderbar gesagt. Du hast vielleicht mal einen Winkel, wo du das anders wahrnehmen musst, als du es vielleicht wahrnehmen möchtest.
Nee, ich glaube, wir sind alle ein Stück weit perfektionistisch veranlagt. Ich glaube, da kann ich für die allermeisten Schiedsrichter mit sprechen. Und ich weiß auch nicht, ob perfektionistisch dann das richtige Wort ist, sondern wir haben eine Anspruchshaltung an uns selber. Und vielleicht kann man es mit einem Stürmer vergleichen, der einen Elfmeter aufs Tor schießt. Der möchte auch aufs erste Mal reinmachen und idealerweise nicht im Nachschuss. Weil dann immer so ein gewisses Glück auch mit dazugehört. Der muss dann irgendwie vom Torwart zurückprallen oder wie auch immer, und er muss den Nachschuss ideal treffen. Und in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe, die am Ende nicht richtig ist, muss schon wieder dann die Zusammenarbeit mit dem Videoassistenten zu 100% klappen. Also ich begebe mich schon wieder, ich will jetzt nicht sagen aufs Glatteis, aber ich gehe ein gewisses Risiko dann mit ein. Deswegen ist es mir immer am liebsten, wenn es auf Anhieb richtig ist. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir Gott sei Dank mittlerweile dieses Hilfsmittel seit einigen Jahren. Bei einem Spiel wie am vergangenen Freitag ist man dann im Nachhinein froh, dass es dieses Netz oder diesen doppelten Boden auch mitgibt, das einen dann in so einer Situation rettet. Aber nochmal, wir gehen ja nicht da raus und sagen, jetzt ist eigentlich egal, was wir entscheiden, weil es gibt ja einen, der drüber schaut und dann korrigieren wir uns hier 5 oder 10 Mal im Spiel, sondern der Wunsch oder noch besser der Anspruch ist es immer, auf Anhieb richtig zu liegen.
Wenn du dir jetzt vorstellst, das gleiche Spiel, die gleichen Entscheidungen, aber ohne VAR, was wäre denn da eigentlich passiert? Hätte man am Anfang doch gar nicht diskutiert, möglicherweise dann im Nachgang in diversen Sendungen mal was hingelegt, hätten welche diskutiert, aber doch an dem Tag doch nicht.
Ach. Ich glaube schon, dass wir da diskutiert hätten, weil wenn wir uns die beiden Einzelszenen dann mal im Detail mit anschauen, die zum Platzverweis geführt haben, dann muss man sagen, das ist zweimal rot, das ist nicht gelb. Das waren zwei Vergehen, die definitiv zu 100% mit einer roten Karte bestraft werden müssen. Und die hätten dann im Nachgang auch zu Recht für Diskussionen gesorgt. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass der Videoassistent hier zweimal eingegriffen hat. Und es ist für mich auch wichtig, dass ich die Entscheidung in dem Moment korrigieren konnte. Also, wenn du da in dieser Review Area draußen stehst, dann überlegst du ja auch, okay, ich habe auf dem Platz was wahrgenommen. Was ist jetzt das, was die Bilder mit zeigen? Und du brauchst ja dann auch einen Moment, um dich zu überzeugen, dass das, was die Bilder zeigen, die Fernsehwahrheit ganz einfach mit sind. In dem Fall war es jetzt Gott sei Dank so, dass beide Vergehen so deutlich waren, dass es da nicht viel Überzeugungsarbeit gebraucht hat, sondern eben zweimal der Kontakt oder das Trefferbild so war, wie ich es auf dem Platz nicht wahrgenommen habe und ich mich dadurch Gott sei Dank korrigieren konnte.
Du hast gesagt, dass dich das einige Tage begleitet in deinem Kopf. Wie sehr beschäftigst du dich mit dann Kritik von außen, von Trainern, von Spielern, von Medien? Kannst du das ausblenden oder ist es das, was dir auch wehtut, weil es vielleicht auch nicht immer sachlich ist?
Also das klappt mittlerweile sehr, sehr gut. Ich versuche bei Kritik immer zu unterscheiden, ist sie sachlich oder ist sie nicht sachlich? Und Ich versuche so ein bisschen rauszufinden, was derjenige, der kritisiert, für ein Ziel verfolgt. Das heißt, will er mit seiner Kritik vielleicht von irgendetwas ablenken? Oder ist irgendetwas an dieser Kritik und sei es nur ein kleiner Teil schon auch berechtigt? Und dann muss man sich dieser Kritik möglichst fachlich mitstellen. Und zwar nicht aus einer Emotion heraus, dann unmittelbar nach dem Spiel, sondern eben dann mit einem Abstand von einem Tag oder zwei, wenn man drüber geschlafen hat, dann kann man auch mit einem größeren Abstand sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Kann auch nochmal überlegen, okay, wie war denn tatsächlich der Wortlaut in dieser Kritik? Was lasse ich davon zu? Wo ist vielleicht auch so, dass wenn wir uns mit den betreffenden Personen oder mit denjenigen, die Kritik geäußert haben, insbesondere wenn es jetzt um Spieler oder Trainer geht, wo man sich beim nächsten Mal nochmal zu einem Punkt mit austauschen kann oder nicht? Es gibt aber auch Kritik, ich sage jetzt mal, alles, was im Bereich des Boulevards mitgeht, da weiß ich, das gehört mit dazu, das ist part of the game, aber das ist jetzt nicht das, was ich tief an mich mit ranlasse. Das ist halt nun mal so. Das werd ich nicht verändern, das werden meine Kollegen nicht verändern, das gehört in diesem Geschäft mit dazu. Und da muss man dann so ein Stück weit einfach auch mit drüber stehen.
Wie siehst du die Wertschätzung, was Schiedsrichter angeht, im Allgemeinen?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass wir grundsätzlich mehr Ansehen und mehr Wertschätzung genießen, als das manchmal vielleicht in der Öffentlichkeit so rüberkommt. Also mit vielen Protagonisten, in diesem Fußballgeschäft, wenn man mal off the record mitspricht oder nicht in Zusammenhang eines Spiels, sondern ich sage jetzt mal ganz in Ruhe, man trifft sich mal im Zug, an einer Hotelbar, am Flughafen, am Campus beim DFB oder wie auch immer, dann hört man schon raus, dass die wissen, wie schwierig der Job ist, den wir machen. Und die wissen auch, dass wir alle sehr, sehr professionell mit dem Thema mit umgehen. Dass wir uns also versuchen, möglichst optimal auf diese Spiele mit vorzubereiten, dass wir uns intensiv mit dem Fußball und mit den Geschehnissen jetzt in der Bundesliga beschäftigen, dass wir sportlich, konditionell versuchen, auf einem absoluten Top-Niveau zu sein. Und da merkt man schon, dass eine große Wertschätzung von den Protagonisten mit da ist. Das Ganze wird natürlich manchmal überlagert durch den Alltag, sage ich jetzt mal, durch das, was dann manchmal bei den Spielen passiert, durch geschickte Fragestellungen auch manchmal von Reportern in den ungeduschten Interviews, um sie mal so zu nennen, direkt nach Spielende. Und das ist natürlich das, was dann auch über den Boulevard oder über verschiedene Medien weitergetragen wird, weil es nun mal der Job der Medien ist, das auch so weiterzutragen. Aber wenn man es nüchtern betrachtet, glaube ich, dass wir grundsätzlich schon ein hohes Ansehen und eine große Wertschätzung mit genießen. Es gelingt nicht immer, das so nach außen auch darzustellen. Da ist vielleicht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf mit da. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, und dessen muss man sich bewusst sein, wenn man Schiedsrichter wird. Also die Leute gehen ja nicht für den Schiedsrichter ins Stadion und die Leute werden auch keine Schiedsrichterfans und die kaufen auch keine Trikots oder Schals oder sonst irgendetwas, bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen mal abgesehen. Aber die Leute kommen ins Stadion, um die Spieler zu sehen, um die Mannschaften zu sehen, um die Emotionen zu sehen. Und da kann der Schiedsrichter im Optimalfall dazu beitragen, dass Fußballspiele richtig gut werden können. Und manchmal ist der Schiedsrichter halt ganz einfach auch der Spielverderber, weil er Entscheidungen treffen muss, weil er auch harte Entscheidungen mal durchdrücken muss und weil er bei Entscheidungen auch mal daneben liegt. Und dann ist es ganz natürlich, dass man dann auch manchmal in die Kritik kommt. Aber ich glaube nicht, dass das, um das abschließend zu sagen, was mit fehlender Wertschätzung zu tun hätte.
Die Frage hängt natürlich auch damit zusammen, dass wenn du 10-mal überragend pfeifst, kein Wort drüber verlegt wird. Und wenn du einmal vielleicht umstrittene Entscheidung fällst, du in den Medien auftauchst. Also immer eigentlich nur, wenn was negativ läuft.
Genau, das ist nun mal.
Natürlich wirst du nicht auf den Schultern getragen, wenn du ein geiles Spiel gemacht hast und die feiern dich im Stadion, hast du es ja auch wunderbar gerade gesagt. Aber nichtsdestotrotz war ja oft vielleicht auch der Mann des Spiels auch ein Schiedsrichter. Aber die Schiedsrichter werden dann, wenn es normal läuft, einfach auch vergessen. So sieht es
Genau,
aus.
also fehlerlos ist normal bei uns. Also von der öffentlichen Wahrnehmung. Ich will jetzt nicht sagen, dass es normal ist, dass wir Spiele ohne Fehler abliefern. Aber wenn der Schiedsrichter keinen Fehler macht, dann gibt es auch nichts, worüber man sprechen könnte. Und was halt auch so ist, was ich den Leuten immer sage, wir haben auch keine Chance, irgendetwas gut zu machen. Also ein Spieler, dem ein Eigentor unterläuft, wenn der in der 93. den 2:1 Siegtreffer schießt, dann wird er nach dem Spiel trotzdem gefeiert. Und das geht halt als Schiedsrichter nicht. Als Schiedsrichter, wenn du einen Fehler gemacht hast, der vielleicht auch einen Fehler, der in dem Spiel nicht noch durch einen Videoschiedsrichter korrigiert werden konnte, den kannst du nicht wieder gut machen. Also erst recht nicht durch einen zweiten Fehler, durch eine Konzessionsentscheidung oder sonst irgendetwas, weil ein Fehler und nochmal ein Fehler sind zwei Fehler, damit machst du ihn nicht wett. Das ist das eine. Das zweite ist, du hast als Schiedsrichter natürlich nie ein Heimspiel. Also ein Fußballer heute, der beim letzten Spiel eine hundertprozentige hat liegen lassen oder dem ein Eigentor unterlaufen ist oder der zwei Elfmeter in der Defensive verursacht hat, der kann die Woche drauf beim nächsten Heimspiel sich wieder der Unterstützung der Fans sichern sein, die ihn da nach vorne pushen und kann dann wieder mit breiter Brust in das Spiel mit reingehen. Das gibt es bei einem Schiedsrichter nicht. Wir haben nicht eine Woche später ein Heimspiel, sondern wir müssen zum nächsten Spielort mitreisen und wir müssen irgendwie anders die Themen mit aufarbeiten. Dafür haben wir, wie gesagt, dafür haben wir Spezialisten in der Hand, sowohl um das fachlich aufzuarbeiten, als auch um das dann auf der anderen Seite mental aufzuarbeiten. Aber das ist eben der Unterschied zwischen Spieler und Schiedsrichter. Du kannst einen Fehler nicht wiedergutmachen.
Dann die Frage, was fasziniert dich denn dann, diesen Job auszuüben, wenn man so wenig Lob bekommt?
Warum macht das denn dann überhaupt?
Warum machst du das denn? Was ist die Faszination? Man, irgendwann hast du dich dafür entschieden, du hast jetzt über 150 Bundesligaspiele gepfiffen, bist ein gestandener Schiri, das muss dich ja irgendwie begeistern. Auch wenn du, ich weiß nicht, wie oft du nach einem Spiel deine Entscheidungen darstellen musstest, warum du so gepfiffen hast, wie du gepfiffen hast, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich war das das erste überhaupt bei Frankfurt gegen Bremen.
Nee, ich meine, das gehört ja dazu. Also,
Du bist ja auch nicht masochistisch veranlagt, dass du dich freust,
nee.
wenn du einen, Entschuldigung, auf die Fresse bekommst. Aber
Nee, nee.
was fasziniert dich daran? Ich meine, ohne Schiedsrichter findet kein Fußballspiel statt. Das ist schon mal das eine. Ja. Wenn du jetzt 5 Minuten zu spät kommst, alle müssen auf dich warten, bis du dann in die Pfeife pfeifst.
Das ist richtig. Nee, also. Das, was ich jetzt erzähle, das klingt alles so wirklich, als ob wir alle so ein bisschen, also verrückt sind wir vielleicht schon alle ein bisschen, aber dass sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer wirklich die Frage stellt, ja, warum machen die das dann überhaupt? Nee, so ist es ja nicht, sondern es ist weiterhin ein Privileg, dass ich auch mit einer gewissen Demut mit angehe, in dieser Bundesliga mit dabei zu sein. Also, wenn ich mich zurückerinnere, als Kind oder Jugendlicher habe ich um 15:30 Uhr heute im Stadion gehört und habe da quasi die Bundesliga am Radio mitverfolgt und dann abends habe ich die Sportschau gesehen oder später hieß es dann, ich weiß gar nicht mehr, Ranissimo oder Anstoß oder wie das dann auch immer bei den Privatfernsehern mit hieß.
Ja, Anpfiff.
Anpfiff, genau, so hieß es. Und heute habe ich das Privileg, zwei Mannschaften als Erster aufs Spielfeld zu führen. Idealerweise, so wie vergangene Woche, ausverkauftes Haus, Freitagabend, Flutlicht, bei toller Stimmung. Und es ist ja auch nicht, oder Gott sei Dank nicht so, dass du in jedem Spiel dann in der Kritik stehst, weil Einzelentscheidungen entweder daneben gehen oder so weitreichend sind, sondern wir haben ja grundsätzlich, glaube ich, schon eine ganz gute Trefferquote. Und dieses Spaß und dieser Spaß oder diese Freude am Entscheiden, die musst du ganz einfach mitbringen. Und das dann eben das dazugehört, sich dann auch mal Kritik zu stellen. Das lernt man über die Jahre ganz gut. Das müssen ja dann übrigens nicht nur wir, das müssen sich auch andere, das müssen sich auch Spieler, das müssen sich auch Trainer, das müssen sich auch Manager dann der Kritik stellen. Und das ist ganz einfach part of the game.
Was mich mal interessiert, wie, ihr müsst ja neutral sein. In deiner Jobbeschreibung ist das Wort Richter. Ein Richter soll neutral sein. Wenn ich aber jetzt weiß, du bist Fußballfan, du hast es ja wunderbar gerade gesagt, als Kind schon das alles verfolgt im Stadion. Und jetzt, ich nenne es mal ein Beispiel. Du sitzt vorm Fernseher und siehst, wie Bayer Leverkusen einfach geil Fußball spielt. Du wirst irgendwie auch Fan von dieser Mannschaft. Und jetzt musst du die pfeifen. Wie schaffst du, du hast eine Sympathie auf einmal für diese Jungs, weil sie auch was für Fußball
Ja.
machen. Wie kannst du das ausblenden, dass du sagst, okay, die spielen jetzt gegen VfL Wolfsburg. Ist mir völlig egal, ob Leverkusen Wolfsburg oder Bochum gegen Mainz oder Frankfurt gegen Stuttgart, es ist egal. Du musst ja im Prinzip, sobald du da auf das Spiel aufläufst, muss dir egal sein, welche 11 auf der einen Seite sind und welche 11 auf der anderen Seite sind. Oder sehe ich das völlig falsch?
Das siehst du absolut richtig. Ich verstehe auch die Frage. Ich hoffe, die Antwort enttäuscht dich jetzt nicht. Also es geht tatsächlich auf der einen Seite, sich für tollen Fußball zu begeistern. Beispielsweise auch, wenn ich in der Spielvorbereitung eine Mannschaft, die ich am Wochenende pfeife, vielleicht unter der Woche in Champions League oder Europa League mitsehe. Und gleichzeitig aber dann in dem Moment, wo ich auf das Feld gehe, zu sagen, hier bin ich mir selbst der Nächste. Weil, wenn ich hier einen Fehler mitmache, dann fällt er nicht auf die Mannschaft zurück, wenn ich hier jemanden bevorzuge, sondern der fällt ja immer auf mich zurück. Und ich bin Sportler. Und ich will bei dem, was ich am Wochenende mache, möglichst nahe ans Optimum mit rankommen. Und ich möchte nach dem Spiel runtergehen und mir sagen können, das, was wir heute abgeliefert haben, das war möglichst ideal. Und ich muss im Nachgang, wenn ich mir das Spiel aufbereite, also das fehlerlose Spiel gibt es nicht, aber ich muss mir nicht x Szenen anschauen, wo ich mir überlege, Mensch, das hätte man besser entscheiden können, sondern ich möchte mir das im Nachhinein so anschauen, dass ich sage, okay, das hat gepasst, da hätte ich vielleicht besser stehen können. In der Situation wäre vielleicht ein Pfiff besser gewesen, aber die entscheidenden Situationen waren alle richtig. Und das ist mein Anspruch am Wochenende. Und der steht meiner Meinung nach überhaupt nicht in Konkurrenz dazu, dass wenn eine Mannschaft schönen Fußball spielt und ich da als Schiedsrichter mit dabei bin, dass ich das auch genießen kann. Idealerweise ist es sogar so, dass beide Mannschaften Top-Fußball spielen, weil dann kannst du das Spiel laufen lassen. Dann konzentrieren die sich aufs Fußballspielen und nicht auf den Schiedsrichter. Dann hast du es in der Regel auch einfacher. Klar, dann müssen auch die entscheidenden Dinge im Strafraum, die müssen passen und die persönlichen Strafen müssen passen. Aber diese Spiele sind oftmals sogar ein bisschen leichter zu leiten als die Spiele, wo du nach 45 Minuten schon 30 Fouls hast und weiß nicht, 5 oder 6 gelbe Karten, weil du dann ganz anders gefordert bist.
Du hast eben was gesagt von Vorbereitung. Körperlich braucht man gar nicht drüber reden. Du hast auch wunderbar, du bist Sportler, du kannst nicht einmal die Woche irgendwo hinfahren, 90 Minuten pfeifen wieder nach Hause. Das ist ja auch mittlerweile, die Spieler laufen ja auch 12, 13, 14 Kilometer teilweise. Kilometer Zwischenfrage, läufst du?
Ja, also zwischen 10 und 12 ist das was so im Durchschnitt wir
Okay.
hinbekommen. Es kommt so ein bisschen aufs Spiel auch drauf an.
Ja.
Wenn du ein Spiel hast, bei dem eine Mannschaft extrem überlegen ist und so ein bisschen wie beim Handball rund um den 16er spielt, dann tust du dir manchmal schwer, auf die 10 Kilometer zu kommen. Während es Spiele gibt, wo es einen offenen Schlagabtausch mitgibt, dann hast du im Spiel auch mal 30, 40 Tempoläufe von 16er zu 16er und kommst dann auch mal auf 11 oder 12 Kilometer. Also wie gesagt, es kommt so ein bisschen auf die Spielanlage der beiden Mannschaften auch mit an.
Will damit sagen, wenn du jede Woche 10, 12, 14 Kilometer auch laufen musst, musst du ja fit sein. Da muss man sich ja auch die Woche drauf vorbereiten. Wenn wir eben gesagt haben, du musst ja immer neutral sein, ich spreche mal gerne in Bildern. Theoretisch könntet ihr euch doch alle am Samstagmorgen oder am Freitagabend in Frankfurt treffen, am Campus, verbundene Augen und und in Hamburg steigst du wieder aus, weil du da ein Spiel machen musst. Auf was bereitest du dich denn vor, wenn du weißt, du machst Bochum gegen Leverkusen? Weil eine Mannschaft bereitet sich natürlich vor. Die gucken ja, das sind die Stürmer. Und du guckst das ja anders. Oder guckst es dann doch wieder wie ein Trainer und sagst dir, ja, das ist einer, der körperlicher ist, auf den muss ich mich mehr ein bisschen konzentrieren. Der ist vielleicht einer, der viel meckert, auf den muss ich achten, damit ich da ein bisschen auch den runterhole. Auf was bereitest du dich vor?
Also ob ich so wie ein Trainer mache, weiß ich nicht, weil ich in die Rolle noch nie geschlüpft bin. Aber es ist tatsächlich so, also am Freitag mich auf das Spiel vorzubereiten, klar, im Zweifel ginge es auch irgendwie, aber wäre mir eigentlich zu knapp für ein Spiel, das ich am Samstagmittag mit anpfeifen muss, sondern das ist schon gut, dass wir ein bisschen vorher Bescheid wissen, zu den Teams. Also es gibt so ganz, ganz naheliegende Dinge natürlich, wie Tabellenkonstellation, was ist beispielsweise im Hinspiel passiert, was ist bei den Mannschaften in den unmittelbar letzten Spielen passiert, haben sie eher Glück oder Pech mit Schiedsrichterentscheidungen gehabt, auf welche Szenen werde ich vielleicht angesprochen am Spielort, wie schaut die erste Elf aus, wer fehlt vielleicht, weil er verletzt ist oder gesperrt ist, was werden voraussichtlich die Elf sein, die auch auflaufen werden. Das sind ja so diese Dinge, wo man ja unmittelbar mit dran denkt. Aber es ist tatsächlich schon deutlich mehr, auf das wir uns vorbereiten. Wir haben Tools vom DFB zur Verfügung gestellt, wo wir sehr detailliert schauen können, wie ist das Verhalten von Mannschaften im Abwehrbereich, im Angriffsbereich, bei Kontersituationen, bei Standardsituationen, wie werden Ecken geschlagen? Beispielsweise gibt es einen Spieler, der nur dazu abgestellt wird, um einen anderen Spieler frei zu blocken, oder bei Freistoßflanken beispielsweise aus dem Halbfeld gibt es Spieler, die sich bewusst ins Abseits stellen, um dann Spieler aus der verteidigenden Linie, die nachrücken, bewusster zu stören. Gibt es Spielertypen, die grundsätzlich dazu abgestellt sind, mal nach Entscheidungen zum Schiedsrichter zu laufen, also mit denen ich quasi schon rechnen kann, dass sie zu mir kommen, nach einem Pfiff? Gibt es Spielertypen, das ist so ein bisschen die Frage zwischen Vorbereitung und Voreingenommenheit, die immer denselben Bewegungsablauf haben, wo sich ein Verteidiger darauf einstellen kann, wo sich aber auch ein Schiedsrichter darauf einstellen kann. Wann kommt es beispielsweise bei einem Stürmer dann zum Kontakt? Also jetzt, um so ein bisschen, du hast vorher gesagt, in Bildern zu sprechen, um so ein bisschen für die Zuhörer klarer zu machen, nehmen wir mal einen Spieler, der nicht mehr aktiv ist, Arjen Robben, der immer über die Außenposition gekommen ist, dann versucht hat, nach innen zu ziehen, sich den Ball auf den linken Fuß zu legen, um dann entweder direkt mit abzuschließen oder nochmal einen Pass mitzuspielen. Da war relativ klar, dass das Risiko, das der Verteidiger nimmt, wenn er da den Fuß rausstellt, groß ist, weil wenn es zu Kontakt kommt, ist es je nachdem innerhalb, außerhalb, Strafstoß oder eben Freistoß. Und da kann ich mich als Schiedsrichter entsprechend mit positionieren, dass ich das dann eventuell mit sehen kann, oder ich kann es im Formspiel mit dem Team absprechen, wer welche Aufgabe in so einem Moment dann übernimmt. Und das ist jetzt ein Beispiel. Da gibt es natürlich viele andere Beispiele, die man mit anführen kann, sodass wir uns natürlich auch individuell auf die Spieler mit vorbereiten. Wie gesagt, immer mit dem Ziel, vorbereitet zu sein, mögliche Entscheidungen, mögliche Bewegungsabläufe einfach gedanklich auch schon mal durchzugehen, um dann, wenn es im Spiel auch mal hektisch werden sollte, eben auf das, was man vorbereitet hat, zurückgreifen zu können, um, ich sage jetzt mal, Rechenkapazität frei zu haben, um das, was dann geschieht, tatsächlich auch verarbeiten zu können und nicht zuerst nochmal überlegen zu müssen, wie war jetzt das gerade. Da gibt's richtig viele Möglichkeiten, die wir mittlerweile mit nutzen können. Natürlich immer in dem Wissen, du kannst dich auf alles vorbereiten, es kann dann aber auch eine Situation kommen, auf die du nicht vorbereitet bist und dann musst du sie auch lösen. Aber das Ziel ist es schon, möglichst optimal vorbereitet in die Spiele mit reinzugehen. Und das nimmt auch, um das abschließend zu sagen, das nimmt auch die meiste Zeit der Vorbereitung dann während der Woche mit ein. Also es ist sehr, sehr viel Videostudium.
Es gibt es Mannschaften, die spielen in der ersten Liga, es gibt Mannschaften, die spielen in der dritten Liga. Es gibt einen sportlichen Unterschied, zwei Klassen. Wie ist das für euch? Ist nicht möglicherweise eine Leitung eines Spiels in der dritten Liga schwieriger als in der ersten Liga? Wo sind da die großen Unterschiede für euch?
Ja. Das ist manchmal so, dass ein Drittligaspiel schwerer zu pfeifen sein kann als ein Erstligaspiel. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Zum einen gibt es, es klingt jetzt blöd, aber es gibt nicht immer so viel Material, um sich darauf vorzubereiten, weil es einfach auch nicht so aufbereitet ist dann tatsächlich. Einfacher Grund, weil in der dritten Liga zwar die Spiele auch alle übertragen werden, aber nicht so viele Kameras zur Verfügung stehen, um das tatsächlich alles aufzulösen. Ein zweiter Grund ist, du hast in der dritten Liga kein Netz und keinen doppelten Boden. Du hast keinen Videoassistenten, der dir im Zweifel, wenn du falsch liegst, helfen kann, wo du dich dann während des Spiels schon korrigieren kannst. Dann ist es so, dass in der dritten Liga in der Regel noch körperlicher gespielt wird als in der Bundesliga. Das heißt, die Zweikampfdichte ist mitunter höher. Und deswegen sind es zwei Klassenunterschied, einfach, dass das technische Niveau in der Bundesliga nochmal höher ist. Das heißt, viele Situationen lassen sich in der Bundesliga ohne Zweikampf oder technisch sauber auflösen, wo es dann in der dritten Liga eben zum Foul kommt. Und immer dann, wenn es zum Foul kommt, musst du es eben auch genau sehen. Und vor dem Hintergrund ist es schon so, dass es einzelne Spiele in der dritten Liga gibt, die tatsächlich schwieriger zu leiten sind als Bundesligaspiele. Was natürlich im Umkehrschluss anders ist, der mediale Nachhall in der dritten Liga ist natürlich bei weitem nicht so hoch wie in der Bundesliga. Das heißt, der Druck, der da nochmal da ist in der Bundesliga, ist natürlich ein ganz anderer.
2011 hast du dein erstes Spiel in der Bundesliga gepfiffen. Jetzt haben wir 2024. Wie hast du dich entwickelt? Wie kann man das bewerten? Bist du ganz anders als früher oder gibt es da gar nicht solche Skills, die man verändert? Weil damals warst du gut, jetzt bist du auch gut.
Ja, also eine gewisse Qualität muss ich mitgebracht haben, sonst wäre ich damals nicht in die Bundesliga aufgestiegen. Nichtsdestotrotz ist es so, der Fußball hat sich verändert in dieser Zeit. Also, weil ich es gerade genannt habe, alleine 2011 gab es noch keinen Videoassistenten im Vergleich zu 2024, was natürlich für uns Schiedsrichter ein massiver Einschnitt war, eine massive Veränderung war. Einschnitt klingt zu negativ, ist absolut positiv, aber natürlich eine große Veränderung war. Und natürlich habe ich mich in den mittlerweile 13 Jahren auch weiterentwickelt, sowohl persönlich als auch im Umgang mit den Spielern. Wenn du da als Greenhorn mit reinkommst, dann versuchen die natürlich noch auszutesten. Und dann gibt es einfach Situationen, wo du auch noch nicht souverän reagierst, weil du einfach in Situationen gebracht wirst, wo du diesen Druck in der zweiten Liga oder in der dritten Liga noch gar nicht gespürt hast, sondern das komplett neu ist und das muss man dann auch als Schiedsrichter lernen, damit umzugehen. Dann ist das Spiel in den 13 Jahren definitiv nochmal schneller geworden. Wir haben zwar jetzt aktuell und ich würde auch sagen die letzte Saison nicht mehr dieses ganz, ganz hohe Pressing, das wir die Jahre davor mit hatten, wo auch durchaus mal ein gewisses Chaos noch auf dem Platz mit geherrscht hat, sondern das ist wieder ein bisschen zurückgefahren, aber man sieht es immer dann, wenn man Spiele von vor 10 oder 15 Jahren nochmal mit anschaut, dann wird einem bewusst, wie damals Fußball gespielt wurde und wie heute Fußball gespielt wird. Dann sieht man den Unterschied besser, als wenn man so im Tagesgeschäft mit drin ist, wo die Unterschiede dann kleiner sind und einem nicht ganz so stark auffallen. Und dann ist es natürlich so, nach 13 Jahren, man kennt die Protagonisten oder seine Pappenheimer natürlich auch. Also wenn man den Leuten 15, 15, 20 Mal über den Weg gelaufen ist, dann bildet sich vielleicht auch ein gewisses, ich will jetzt mal sagen, Vertrauensverhältnis, dass die grundsätzlich mal wissen, das ist einer, mit dem kann man normal reden, mit dem kann man auch, wenn er einen Fehler gemacht hat, nach dem Spiel normal reden. Der ist auch offen dafür, dass ich zu dem in die Kabine kommen kann. Von dem weiß ich hoffentlich dann aber auch, dass er auch eine Meinung hat und die auch vertritt, wenn er mal eine andere Meinung hat als ein Trainer oder ein Manager. Und der grundsätzlich eine gewisse Zuverlässigkeit mitbringt, was die Spielleitung betrifft. Und so wächst natürlich gegenseitig so ein gewisses Vertrauensverhältnis dann über die Jahre auch, wo dann nicht mehr so viel Austesten mit da ist, sondern wo man auch mal weiß, in einer bestimmten Situation, jetzt brauche ich Spieler X oder Y, dem ich mal sagen kann, hey, jetzt guck mal, dass deine Kollegen hier wieder einen Gang zurückschalten mir gegenüber, sonst kommen wir heute nicht mit 11 gegen 11 durch.
Wie diskutiert ihr intern beim DFB? Ihr seid ja keine Sekte, ihr müsst ja nicht zu allem Ja und Amen sagen, aber du hast jetzt auch schon einige Veränderungen erlebt. Historisch natürlich, darauf wirst du immer angesprochen, auf die berühmte Freistoßspraydose. Du warst der erste Schiri, der sprühen durfte. Möglicherweise hast du ja diese Dose noch irgendwo auf dem Wohnzimmerschrank, wie im anderen Pokal, weiß ich nicht. Verrätst du uns vielleicht? Vierte offizielle Videobeweis. Wie werdet ihr einbezogen? Ist das alles immer so einstimmig? Und was könnte eigentlich noch kommen? Wo würdest du noch sagen, da müssen wir noch auch technisch dran arbeiten?
Also wir diskutieren schon kontrovers. Allerdings jetzt nicht, was was jetzt neue Errungenschaften wie den Videobeweis mit betrifft, weil das war ein Thema, das auf anderer Ebene entschieden wurde. Aber insbesondere, wenn es um Auslegungsthemen mitgeht, wenn es um Abseits, um Handspiel und so weiter mitgeht, wenn es um bestimmte Foulspielsituationen mitgeht, wenn es um rote oder gelbe Karten mitgeht, dann treffen wir uns ja regelmäßig und wir tauschen uns natürlich aus und wir tauschen Argumente aus und versuchen, eine eigene Meinung zu haben, aber dann auch zuzulassen, wenn die Mehrheit sagt, nee, da müssen wir vielleicht momentan anders rangehen, um einen gewissen Trend zu unterbinden. Jetzt mache ich es mal ganz plastisch, weil es auch schon wieder 10 oder 15 Jahre her sind, diese Grätschen von hinten, wo man dann irgendwann gesagt hat, da braucht man entsprechend auch, da reicht eine gelbe Karte nicht mehr, da muss eine rote Karte mit hin, weil es gesundheitsgefährdend für den Gegenspieler ist. Oder was wir seit 2, 3 Jahren versuchen, dieses Thema Mobbing the Referee, dass wir auch da diese Vorbildfunktion der Bundesliga wieder stärker in den Vordergrund bringen und Unsportlichkeiten stärker sanktionieren. Da befinden wir uns im regen Austausch und überlegen auch, was können wir machen, um da einfach in der Linie so einheitlich wie nur irgendwie möglich zu sein. Was die Zukunft betrifft, was kommen kann, was kommen wird, oder ich muss es anders formulieren, was ich mir wünschen würde, dass wir beim Videobeweis noch mehr Transparenz hinbekommen. Ich vermute mal, wir werden irgendwann diesen Zwischenschritt über Stadiondurchsagen mitgehen. Wenngleich ich sagen muss, es gibt Situationen, da wird es helfen, um etwas zu erklären. Es wird aber auch Situationen geben, wo du Dinge verbal nicht so rüberbringen kannst, wie das im Bild zeigen wird. Deswegen wäre wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, wäre mein Wunsch, dass wir es irgendwann schaffen, dass wir diese Szenen auch an die Videoleinwände in den Stadien mitbekommen. Damit der Fan im Stadion nicht schlechter gestellt ist als der zu Hause momentan live zusieht, um die relevante Szene einfach mit einspielen zu können. Weil natürlich kann ich rausgehen und sagen, das Tor zählt nicht, weil im Vorfeld ein absichtliches Handspiel war, kann vielleicht auch noch die Nummer dazu sagen. Aber wie der Spieler dann den Ball mit der Hand gespielt hat, und wo genau das auf dem Spielfeld war zu dem Zeitpunkt, das ist natürlich für den Stadionzuschauer dann auch mitunter schwer nachzuvollziehen. Die zweite Frage, die ich mir so ein bisschen mitstelle, wird man mit dem, was wir sagen, immer so durchdringen? Also, ich stelle mir es relativ schwer vor, wenn du dann vor 60 oder 70.000 in der 89. Minute dann ein Tor für die Heimmannschaft annullierst oder einen Elfmeter für die Gastmannschaft gibst. Das hat Helene Fischer damals nicht mal mit Mikrofon geschafft, gegen das Pfeif-Konzert anzukommen. Also bin ich mal gespannt, wie das dann werden wird. Aber deswegen das Beste wäre, wenn wir irgendwie Bewegtbilder in die Stadien mitbekommen. Ich weiß, da gibt es technische und rechtliche Hürden, die da noch zu beseitigen sind. Aber das wäre, glaube ich, im Sinne des Fußballs das Beste, um die Fans, um die Stadionbesucher dann entsprechend auch mitzunehmen. Und an Bildern kannst du einfach Dinge besser sehen, wie wenn du die nur auf der Tonspur erklärst.
Wo ist denn jetzt diese berühmte Freistoßspraydose? Im Deutschen Museum, irgendwo. Passt aber
Wahrscheinlich,
nicht mehr.
wahrscheinlich nicht. Die ist wahrscheinlich irgendwo in Bochum im Müll gelandet nach dem Spiel. Das Gute ist, ich wusste ja damals in dem Moment nicht, dass ich der Erste bin. Also der Ansetzungsrhythmus wollte es so, dass ich ein Freitagabendspiel in der zweiten Liga hatte. Eines von zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr, wie viele damals um 18:30 Uhr angepfiffen wurden. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, ich habe die einmalige Chance gewittert und schon nach 3 Minuten dann einen Freistoß gepfiffen, um dieses Ding zu nutzen. Aber ganz so weit war ich mir der Tragweite meines Handels dann doch nicht bewusst, sondern es war der Zufall, der so wollte, dass ich der Erste war, der an dem Freitagabend in der zweiten Liga einen Freistoß in Strafraumnähe gepfiffen hat und dann tatsächlich diese Dose auch zum Einsatz gekommen ist.
Heute ist
Wenn
das.
ich das gewusst hätte, hätte die natürlich heute irgendwo einen Ehrenplatz.
Natürlich. Heute ist es ja Automatismus. Der Griff geht ja schon automatisch dann irgendwie an diese Dose.
Genau.
Hast du noch tatsächlich Erinnerungen, als du es zum ersten Mal benutzt hast? Warst du irgendwie unsicher oder ach ja, ich muss das ja jetzt? Hätte ich jetzt was vergessen oder erinnerst du dich da gar nicht mehr dran?
Also bewusste Erinnerung, nein. Ich weiß nur noch, als wir das damals eingeführt haben, ich habe im Garten Probe gesprüht. Ja, weil du wirst dich dann ja da Freitagabend auch nicht blamieren, wenn du dieses Ding zum ersten Mal nimmst. Und heute ist dieses Freistoßspray in Fleisch und Blut übergegangen. Aber damals gab es verschiedene Hersteller, die getestet wurden. Es wurde die Konsistenz getestet. Wie dick ist diese Linie, die wir da hingesprüht bekommen? Wie schnell verschwindet die wieder vom Rasen, wie ist die Sichtbarkeit tatsächlich auch? Und wir haben dann tatsächlich kistenweise dieses Zeug von den Herstellern zugeschickt bekommen, um damit zu hantieren, um auch Feedback zu geben. Und tatsächlich, das habe ich damals im Garten gemacht und habe da meine Linien vor mich hingesprüht. Und ja,
Der
heutzutage ist
Nachbar da wohl
es,
gedacht hat, als er das
ja,
tun
hätte ich mal nachfragen sollen. Ich kann ja sagen, ich habe es im Dunkeln gemacht. Nee.
Na, kein Leuchtspray, genau.
Genau. Aber diese Dosen, manchmal ist ja so eine angebrochene Dose noch irgendwo in der Tasche dann. Also die erfreuen sich bei den Jungs auf und Mädels auf dem Bolzplatz allergrößter Beliebtheit. Also wenn die dann haben können und da noch ab und zu dann auch in die Person des Schiris mitschlupfen können und dann da die Abstände markieren können. Da haben die 6-, 7-, 8- und 10-Jährigen großen Spaß dabei.
Wenn du diese Emotion nicht mehr ganz genau weißt, mit dieser Spraydose, wie waren deine Gefühle, deine Gedanken, als du das erste Bundesligaspiel pfeifen durftest?
Natürlich, also angespannt, gewisserweise auch stolz. Ja, eine Aufregung war mit dabei, weil der Schritt von der zweiten Liga in die Bundesliga schon nochmal ein sehr, sehr großer mit ist. Ich kannte zwar die Bundesliga aus der Rolle als Assistent und vierter Mann, auch durch mehrere Einsätze damals schon, aber es ist nochmal ein Unterschied, ob du als Verantwortlicher dort auf den Rasen läufst oder, ohne das jetzt abzuwerten, in Anführungszeichen nur Assistent oder vierter Mann mit bist. Und deswegen war die Anspannung damals im Februar 2011 in Freiburg definitiv nochmal eine andere, als das bei den Zweitligaspielen der Fall war, weil man einfach wusste, dass man jetzt auch relativ stark im Fokus mit ist. Aber in dem Moment, wo das Spiel dann angepfiffen war, ist diese Anspannung wie in den anderen Spielen auch dann gewichen und die Aufgabe, der Fokus auf die Aufgabe stand dann ganz klar im Vordergrund.
Mal sind wir dabei. Was war denn der Impuls und wann war das, dass du für dich klar, als es für dich klar wurde, ich möchte Schiedsrichter werden?
Ja. Ich habe damals eine Prüfung gemacht zum Schiedsrichter. Das war 1995, ist also auch schon ein paar Jahre her. Ich war damals 15, knapp 16 und habe diese Prüfung gemacht, obwohl ich eigentlich gar nicht Schiedsrichter werden wollte, sondern ich wollte einen Trainerschein machen. Das hatte folgenden Hintergrund. Mein Vater war damals bei uns in meinem Heimatverein Jugendleiter, Trainer, halt so klassisch, kleiner Verein auf dem Dorf, Mädchen für alles. Ich habe selber Fußball gespielt, damals in der C-Jugend, B-Jugend, glaube ich. War eigentlich jeden Tag auf dem Fußballplatz und habe gesagt, Papa, ich will da irgendwie ein bisschen mithelfen, wenn du trainierst. Und hat er gesagt, ja, da gibt es so einen jugendorientierten Trainerschein, den könntest du machen. Damit du den machen kannst, musst du aber vorher den Schiedsrichterschein machen. Sonst wirst du dafür nicht zugelassen. Und es war nicht nur der Schiedsrichterschein, sondern ich musste auch 15 Spiele pfeifen. Also habe ich mich da angemeldet, festen Vorsatz, danach den Trainerschein zu machen. Habe die Prüfung bestanden, habe dann die Spiele gepfiffen. Und dann war irgendwas, was mich daran fasziniert hat. Das konnte ich, glaube ich, am Anfang gar nicht so richtig greifen. Aber wenn ich so zurückblicke, also im Nachhinein wird einem da ja manches so ein bisschen klarer. Ich war damals so in der Klasse tendenziell immer der Kleinste. War jetzt auch, wenn ich beispielsweise ein Referat irgendwie vor der Klasse halten musste, das hat mir vorher schon 2, 3 Tage schlaflose Nächte bereitet und extrem viel Vorbereitung gekostet. Also so auf eine Bühne zu gehen, das war nicht so meins. Und auf einmal war ich so in der Position, in Spielen so als Erster auf den Platz zu laufen, Entscheidungen zu treffen, gegen Kritik auch zu vertreten, so ein bisschen zu gucken, wie ist denn das, zwei Mannschaften zu führen, wie kann ich denn mit verschiedenen Spielertypen umgehen, wie muss ich die einschätzen, sowas, was ich dann den Spielen so gelernt habe. Wo ich auch heute noch dankbar bin, dass mir damals meine Schiedsrichtergruppe, wo ich das gemacht habe, da auch erfahrene Leute mit an die Hand gegeben hat, die mir da immer wieder Feedback dazu gegeben haben. Ja, und so bin ich da reingewachsen so ein bisschen. Und das hat Spaß gemacht. Und ich habe dann nach den 15 Spielen entschieden, dass ich dabei bleiben will und dass ich also nicht nur die 15 Spiele pfeife und dann die Pfeife wieder an den Nagel hänge. Ja, und der Trainerschein wartet bis heute, dass er irgendwann gemacht wird. Ich weiß auch nicht, ob das jemals noch in die Tat umgesetzt wird. Wahrscheinlich eher nicht. Bin da dabei geblieben, habe das 1, 2 Jahre so parallel zum Fußballspielen mitgemacht, Freitag oder Sonntag selber gekickt, Samstag gepfiffen. Und hab das wohl auch ganz ordentlich gemacht, bin dann von meiner Schiedsrichtergruppe damals relativ unvorbereitet gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, in der nächsten Saison in der Bezirksliga Spiele zu leiten. Das war damals die erste Liga, die mit Schiedsrichtergespann auch besetzt wurde und hatte ganz einfach damit zu tun, es war damals noch so geregelt, dass die Schiedsrichter sind in Bezirke und Gruppen aufgeteilt, dass jede Gruppe jedes Jahr einen Aufsteiger melden durfte. Und der eigentlich dafür vorgesehen war, ist kurzfristig abgesprungen und dann gab es keinen. Und dann wurde ich gefragt und dann habe ich ja gesagt. Ja, und dann war ich in der Bezirksliga, bin da ins kalte Wasser geworfen worden, musste mich freischwimmen. Das hat ganz gut geklappt. Und dann war ich in diesem Fahrwasser mit drin und dann ging es auch relativ schnell über die Ligen des Bezirks damals in die Verbandsligen, in Bayern hießen die damals Landesliga und Bayernliga. Ja, und dann habe ich natürlich Blut geleckt. Klar, kommen dann die ersten Einsätze als Assistent in der Regionalliga, das war damals die dritte Liga, da waren schon große Vereine mit dabei. Die Jugendbundesliga wurden damals mit eingeführt, da war man dann auf einmal im Süden bei den ganz großen Vereinen in der Jugend quasi zu Gast. Ja, und wenn man dann mal so weit gekommen ist, dann will man, glaube ich, das glaube ich auch ganz logisch, irgendwann so diesen Schritt in den Profifußball mitgehen. Wobei auch da noch nicht das Ziel war, Bundesliga-Schiedsrichter zu werden, sondern es war immer so, dass ich so an die nächste Liga gedacht habe, so in 2, 3 Jahresrhythmen gedacht habe, mich einfach anbieten wollte. Und das hat dann geklappt. Bis es dann 2011, also nach 16 Jahren nach der Prüfung, mit dem Schritt in die Bundesliga geklappt hat.
Ab wann, du hast das wunderbar jetzt erklärt, diese Entwicklung. Ab wann hast du dich auch mit anderen Schiedsrichtern befasst? Hattest du vielleicht sogar auch irgendwann das erste Vorbild? Und wenn ja, wer war das?
Mit anderen Schiedsrichtern befasst relativ früh. Es gab einen ehemaligen Bundesliga-Assistenten. Damals hießen sie noch Linienrichter. Bei mir, ich bin im Bezirk Schwaben groß geworden. Das war der Günter Holz, der ist letztes Jahr leider verstorben. Der damals verantwortlich war für die Schiedsrichter bei uns im Bezirk und der so ein Nachwuchsleistungszentrum ins Leben gerufen hat. Und das kann man sich heute schwer vorstellen, aber damals war ja die Vernetzung noch nicht so, wie sie heute mit war. Also heute, wenn ich Schiedsrichter werde, kann ich mich, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, mit ein paar Klicks mit Schiedsrichtern aus der ganzen Welt oder zumindest aus ganz Deutschland vernetzen. So einfach war das Mitte der 90er Jahre ja noch nicht, sondern da war es tatsächlich so, dass wir diese Treffen, die wir dann 4, 5, 6 Mal im Jahr mit hatten, tatsächlich genutzt haben, um uns gegenseitig, die wir alle so etwa im gleichen Alter mit waren, erstens natürlich kennenzulernen, um gegenseitig auch so ein bisschen auszutauschen, vom Wissen zu profitieren. Wo es dann aber auch so war, dass dann Schiedsrichter aus höheren Ligen immer wieder mal da zu Gast waren, um Vorträge zu halten, um so ein bisschen über deren Werdegang zu erfahren, die so ein bisschen Tipps, Tricks und Kniffe uns mit beigebracht haben. Und dann war es damals so, dass ich noch Schüler war, beziehungsweise dann irgendwann mit dem Studium begonnen habe, entsprechend auch Zeit hatte und ich dann tatsächlich am Wochenende, wenn ich mal kein Spiel hatte, mir Spiele dann in der Bayernliga, Regionalliga, zweiten Liga, Bundesliga mit angeschaut habe. Das heißt, damals in Kempten gewohnt, also ich konnte nach Augsburg fahren damals, ich konnte nach München fahren, auch die Löwen haben damals noch in der Bundesliga mitgespielt und mir einfach die Spiele anschauen. Und ich habe dann einfach schon damals versucht, diese Spiele aus Schiedsrichtersicht zu sehen. Das heißt, einfach zu gucken, was machen die, wie lösen die bestimmte Situationen, was kann ich mir abschauen, was kann ich vielleicht für meine Spiele übernehmen, habe das dann mal ausprobiert, habe geguckt, passt es zu mir, passt es nicht, hat es Erfolg, hat es keinen Erfolg, behalte ich es bei oder lasse ich es wieder weg. Und das, glaube ich, im Rückspiegel betrachtet, hat mich schon weitergebracht, da möglichst viel Anschauungsunterricht zu nehmen. Und um auf den zweiten Teil einer Frage mit einzugehen, ein konkretes Vorbild, so hatte ich nie. Also ich habe mir immer versucht, möglichst von vielen Schiedsrichtern möglichst viel abzuschauen, selber auszuprobieren, passt es zu mir oder passt nichts zu mir. Und wenn es gepasst hat, habe ich es beibehalten. Und wenn es nicht gepasst hat, habe ich es wieder beiseite gelegt, ohne jetzt einem bestimmten Vorbild total nachzueifern oder da den Kicker-Starschnitt im Zimmer hängen zu haben oder sonst
Dr. Felix
irgendetwas.
Frech als lebensgroßer Pappkamerad. Ja, schöne
Genau.
Vorstellung, neben Schla im Schlafzimmer zu stehen zu haben. Schöne
Nee, sowas nicht.
Ich habe gerade Bilder im Kopf.
Nee, und damals, also damals waren ja auch noch, also als ich da so mit dazugekommen bin, da war in Deutschland Markus Merk und Helmut Krug und international waren dann so später Pierluigi Collina und Anders Frisk und so, das war so diese Generation damals, die dann Anfang der 2000er mitgepfiffen hat. Umso schöner war es, dass ich bei Markus noch ein Spiel in der Bundesliga oder ich glaube sogar zwei gewunken habe. Das heißt, es hat dann tatsächlich noch geklappt, dass ich mit ihm mit auf dem Platz gestanden bin.
Du hast eben gesagt, Anschauungsunterricht. Wie guckst du in deinem privaten Fußball? Kannst du überhaupt noch so Fußball gucken, wie ich es tue? Oder guckst du immer mehr mit dem Schiedsrichterauge, oh, das hat er nicht gesehen oder das nicht gesehen, oh, hätte ich genauso gemacht? Kannst du noch normal Fußball gucken?
Also ich weiß nicht, wie du guckst,
Geht doch kein was an.
also wahrscheinlich leider nicht. Es ist tatsächlich so ein bisschen Berufskrankheit, einfach dass man die Schiedsrichterbrille aufhat, bei den Spielen und dass man manchmal auch Dinge sieht, so aus dem Spiel heraus, ich sage, oh, es war abseits und dann gucke ich mit zwei Kumpels und die schauen mich dann an und sagen, wieso? Und dann kommt vielleicht 5, 6 Sekunden später die Fahne vom Assistenten tatsächlich, weil er noch abgewartet hat. Ja, das ist ganz einfach so. Das legt man nicht ab. Ich hoffe, wenn ich irgendwann mal nicht wieder Schiedsrichter sein werde, dass ich vielleicht diese Feenbrille wieder irgendwann zurückbekomme. Zumindest für die Spiele der Nationalmannschaft, wenn es dann irgendwann in die Turniere geht. Das ist auch das Einzige, wo ich sagen muss, wo es noch so ein bisschen funktioniert, so als Deutschland 2014 Weltmeister wurde, so im Finale, da war dann schon so die Anspannung noch so ein bisschen mit dabei und da kommt dann so ein bisschen mehr der Fan quasi auch mit durch. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich sehr, sehr stark aus der Schiedsrichterbrille mitgucke. Das lässt sich nicht ablegen.
Ist ja nicht schlimm. Rückblickend, über 150 Spiele gepfiffen, haben wir eben gesagt. Ein Stürmer, der guckt zurück und der sagt, das war das geilste Spiel, da habe ich 3 Tore gemacht. Ausverkauftes Haus, war super geil. Hast du auch so ein Spiel, wo du für dich sagst, das war für mich das geilste Spiel?
Nee. Also vielleicht kommt es noch. Aber ich bin weder ein großer Statistiker, also ich musste auf die 150 auch in der Woche davor tatsächlich aufmerksam gemacht werden. Ich habe keine Strichliste zu Hause oder irgendwo eine Tabelle an der Wand, wo die alle verewigt sind, sondern guck vielleicht mal am Ende der Saison mit drauf, so wie die Gesamtsumme dann aussieht, aber so im Saisonverlauf tatsächlich nicht. Und ich kann jetzt auch nicht ein Spiel irgendwie herausheben. Was natürlich daran liegen mag, ich habe jetzt nicht irgendwie ein großes Finale bislang gepfiffen, wo man, also ich glaube, wenn man so beispielsweise das DFB-Pokalfinale mal geleitet hat, das ist schon so ein besonderes Highlight, dass man dann nicht vergisst. Ich war da bislang nur als vierter Mann mal mit dabei. Und natürlich habe ich an viele Spiele noch Erinnerungen, entweder an Einzelszenen oder auch an Begebenheiten im Stadion oder auch mal vor dem Spiel oder nach dem Spiel, wo irgendetwas Besonderes passiert ist. Aber ich habe jetzt nicht so ein Highlight-Spiel im Kopf, wo ich sage, das wird mir für immer ganz herausgehoben in besonderer Erinnerung bleiben. Nee,
Oder
das
ein
gibt's
Spiel, wo
nicht.
du sagst, das war für mich das schwierigste Spiel. Gar nicht so highlightmäßig, gar nicht so, da wo man sich selber auf die Schulter klopft und sagt, boah, das war echt auch anstrengend für mich. Das war auch im Nachgang nicht leicht. Jetzt gar nicht über Fehlentscheidungen wieder zu reden, sondern einfach zu sagen, das war echt, echt hart.
Ja, aber witzigerweise ist das falsche Wort, aber es ist tatsächlich so, wenn man über so schwierige Spiele nachdenkt, dann sind es in der Regel tatsächlich Spiele, die mit Fehlern dann irgendwie behaftet werden, wo man sich noch an Fehlentscheidungen erinnern kann und auch an die Tage danach, wie man das aufgearbeitet hat. Ja, da bleiben bestimmte Dinge einfach hängen, wo man aber auch draus gewachsen ist. Also, wo man weiß, okay, da bin ich damals durchgegangen, das hat mich nicht aus der Bahn geworfen. Da muss schon was Größeres kommen, um mich aus der Bahn zu werfen. Und wo man, ja, ich will jetzt nicht sagen, durch so ein Stahlbad gegangen ist, aber was einfach auch mit dazugehört, dass man mal richtig den Gegenwind im Gesicht spürt und dann aber auch weiß, irgendwann lässt dieser Wind wieder nach und weht wieder aus einer anderen Richtung. Und dann kann man mit Rückenwind wieder in die nächsten Spiele mitgehen.
Irgendwas gesagt von Finale. Sind das dann die Ziele, die ein Schiedsrichter hat, Finale zu pfeifen? Spieler möchten mal zu Real Madrid, Man City, Bayern München, keine Ahnung, möchten Nationalspieler werden. Ist das dann eben so, wo ein Schiedsrichter sagt, irgendwann mal ein Finale?
Ja, das kann ein Ziel sein, wobei das ist jetzt nicht etwas, wo ich jetzt darauf hinarbeite und wenn es nicht funktionieren sollte, wo ich dann todunglücklich bin und sage, wenn ich dann irgendwann mal auf meine Karriere zurückblicke, das ist mir für wert gewesen geblieben, deswegen ist es jetzt irgendwie unvollendet oder sonst irgendetwas. Das Ziel, das ich verfolge, ist möglichst konstant Leistung abzuliefern. Das ist schwer genug. Und wenn einem das gelingt, dass man möglichst konstant Leistung abliefert, dann werden solche Spiele zwangsläufig irgendwann auch mal kommen. Das liegt dann in der Natur der Sache. Und wenn sie nicht kommen, und man trotzdem sagen kann, mit dem, was ich abgeliefert habe, bin ich zufrieden, dann ist es halt so. Also es gibt halt jedes Jahr nur, wenn man das Pokalfinale nimmt, gibt es halt nur eins. Und wir sind 24 Schiedsrichter in der Bundesliga, es kann nur einer pfeifen. Deswegen, also das muss man dann auch mit einer gehörigen Portion Realismus dann ganz einfach auch mitsehen. Aber das Ziel ist es einfach so, ja, ich habe es vorher schon gesagt, so konstant und gut abzuliefern, um sich Woche für Woche möglichst anzubieten, um für die Spiele nominiert werden zu können. Und damit, glaube ich, hab ich genug zu tun, das so tatsächlich auch abzuliefern.
Wie gut laufen eigentlich die Schiedsrichter-Panini-Bücher? Ich stelle mir vor, am Schulhof drei Eitekins für einen Hartmann oder.
Ich weiß nicht, ob da drei reichen.
Das wollte ich hören. Das wollte ich hören, ja.
Also tatsächlich, am Anfang war da schon ein gewisser Hype, was man so ein bisschen im Umfeld auch mit gespürt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ein bisschen eingeschlafen ist. Bei mir ist es tatsächlich so, mir fehlen noch zwei. Sticker, also wenn das jemand hört, gerne Nachricht an dich, dann kann er die zwei Nummern dann auch noch fragen, und dann können wir gerne noch tauschen. Nee, am Anfang haben wir also auch in den Teams relativ rege getauscht und uns immer gefreut, wenn irgendwie noch eine Lücke mitgeschlossen werden konnte. Aber die zwei fehlen jetzt schon einige Wochen. Muss mal schauen, dass ich mit einem anderen Team nochmal mit rausfahre.
Weißt du nur die Nummern oder weißt du, wer dir auch tatsächlich fehlt?
Also die einzelnen Sticker habe ich tatsächlich voll. Es ist irgendetwas weiter hinten in diesem Heft, was noch fehlt.
Okay.
Ich muss mal nachschauen, was das tatsächlich ist. Aber vielleicht können wir dann ja noch einen Aufruf starten, dass mir irgendjemand noch die entsprechenden mit zukommen lässt. Aber Spaß beiseite. Ich fand es eine tolle Idee. War mal was ganz anderes. Und ja, man konnte so, ich glaube, relativ positiv mal nochmal auf die Schiedsrichter und auch das, was alles so drumrum mitläuft und was dahinter steckt, aufmerksam machen. Also viele Leute, die gesammelt haben, haben mich dann auch darauf angesprochen, hey, ich wusste gar nicht das und was ihr da noch alles macht und mit Danke Schiri und mit unserem Sponsor mit dabei, was dort alles mitläuft. Also glaube ich, war unterm Strich eine sehr gelungene Aktion.
Vielleicht hilft das ja sogar, dass man auch einen guten Nachwuchs findet. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, Schiedsrichter zu finden, oder?
Ja, wir hatten letztes Jahr mit dem Jahr des Schiris, das da vom DFB ins Leben gerufen wurde und mit zahlreichen Aktionen, die wir da gemacht haben, unter anderem Profi wird Pate und den besten Tag am Campus, wo Amateurschiedsrichter mit zu unseren Stützpunkten mit dazukommen, hatten wir, glaube ich, einen ganz guten Schnitt. Es ist zumindest so, dass die Anzahl der Schiedsrichter ja jetzt über Jahre gesunken ist. Und dieser Trend letztes Jahr umgekehrt werden konnte, dass es mehr Neulinge gab als Schiedsrichter, die auf der anderen Seite mit aufgehört haben. Also unterm Strich eine positive Zahl mit stehen geblieben ist. Das Entscheidende wird natürlich sein, die Jungs und Mädels auch bei der Stange zu halten. Das habe ich vorher von meinem Werdegang erzählt. Ich hatte das Glück, dass ich bei mir in der Gruppe, in meinem Umfeld, dass ich Schiedsrichter, Kollegen und Verantwortliche hatte, die sich da um mich gekümmert haben, die mir jemand mitgeschickt haben, auch mal, der mal zugeschaut hat, der mal ein bisschen Tipps gegeben hat, dass ich vom Elternhaus die nötige Unterstützung hatte, die gesagt haben, wenn du das machen willst, stehen wir dahinter, aber dann musst du es auch ordentlich machen. Dann wollen wir auch, dass du nicht nach 2 oder 3 Jahren wieder die Flinte ins Korn wirfst, sondern dass auch eine gewisse Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit mit dabei ist. Und ja, das Entscheidende wird sein, dass wir die wir jetzt ausgebildet haben, dass wir auch die Manpower mitstellen können, um die zu betreuen, damit die ersten, das klingt jetzt martialisch, die ersten 2, 3 Jahre auch überleben, auf den Jugendfußballplätzen in der Republik. Weil wenn sie damit durchgegangen sind, ich glaube, wer mal 3, 4 Jahre mit dabei ist und Gefallen gefunden hat, der wird dann auch länger mit dabei bleiben. Und das muss, glaube ich, das große Ziel sein. Also, um es anders zu formulieren, es würde uns jetzt, glaube ich, gar nicht nützen, wenn wir irgendwie 10.000 Neulinge, um jetzt mal eine utopische Fantasiezahl zu nennen, auf einmal hätten, die dann jedes Jahr in den Spielbetrieb integriert werden müssen. Ich glaube, das würden die Schiedsrichtergruppen in Deutschland so gar nicht hinbekommen. Da hätte man dann nach 2 Jahren von den 10.000, 8.000, die wieder aufhören. Lieber haben wir eine deutlich geringere Zahl, die aber dann nachhaltig mit dabei bleibt und auch 10, 15, 20 Jahre Schiedsrichter ist. Und von denen werden es dann mit Sicherheit die allerwenigsten in dem Profibereich mitschaffen, aber das muss auch gar nicht das Ziel sein, sondern Schiedsrichter sein ist so ein tolles Hobby. Da hat man so viel fürs Leben, ob das Entscheidungen treffen ist, voranzugehen, zu kommunizieren, zu führen, was man auch im Berufsleben, was man im Privatleben super nutzen kann. Und von dem her muss es nicht für alle das Ziel die Bundesliga sein. Man kann auch im Amateurbereich sehr, sehr viel Spaß und schöne Spiele als Schiedsrichter haben.
Dein nächstes Spiel steht schon fest, du darfst es aber nicht verraten.
Das steht schon fest. Ich werde am kommenden Wochenende, am Freitag und am Samstag in Köln im viel zitierten Kölner Keller mit sein.
Ah, okay. Okay, da reden wir dann mal nächstes Mal drüber. Aber wir haben noch viel zu besprechen. Aber vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge 2. Es war ein toller Einblick. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und die Schiedsrichter müssen mehr zu Wort kommen. Das habe ich jetzt auch wieder festgestellt.
Ja, das, also versuchen wir. Ich glaube, diejenigen, die das verfolgen, merken auch, dass sich da die letzten Jahre so ein bisschen mehr Offenheit von unserer Seite auch nicht eingeschlichen hat, sondern dass wir tatsächlich versuchen, da auch etwas mehr in die Offensive zu gehen. Es ist natürlich so, auf der einen Seite ist es so, als Schiedsrichter wirst du immer dann gelobt, wenn du möglichst nicht auffällst. Aber wenn du nie auffällst, dann kannst du auch keine positiven Signale mitsenden. Und deswegen an der Stelle auch danke für so ein Format, wo man mal einfach so ein bisschen hinter die Kulissen auch gucken kann und vielleicht ein paar so Beweggründe nochmal mit schildern kann und das, was tatsächlich mit dahinter steckt. Und eben nicht nur den Schiedsrichter aus den 90 Minuten im Stadion, wie ihn viele Fans einfach mit kennenlernen und sehen, sondern auch das, was tatsächlich unter der Woche mit passiert. Danke die Möglichkeit auch, oder danke für die Möglichkeit, dass wir uns dazu auch einfach mal austauschen konnten.
Sehr, sehr gerne. Ich habe viel gelernt. Ich wünsche dir vor allen Dingen Gesundheit und auf und auch neben dem Platz immer die richtige Entscheidung.
Ja, danke.
Alles Gute.
Danke, gleichfalls. Hat Spaß gemacht.